Genau, heute soll es um Apache Camel gehen. Genau, werden wir dann sehen, worum es geht. Im Prinzip geht es im Kern erstmal um Enterprise Application Integration und ja, im Vorfeld vielleicht ein bisschen was. Oh, das ist ja gemütlich hier. Ja, ganz zuerst gleich ein kleines bisschen was über mich. Ich bin, mein Name, Application Architect bei Gruner und Jahr. Sagt euch allen Gruner und Jahr, was ist ein ziemlich großes Verlagshaus, Brigitte, Stern, Gala. Viele ganz schlimme Kochzeitschriften und auch ganz, ganz tolle Kochzeitschriften werden da verlegt, hergestellt und genau. Wir haben Websites, wir haben Online-Shops, wir haben interne IT, alles, was so ein Unternehmen mit ein paar tausend Leuten halt so hat. Also heutzutage. Genau. Und da bin ich im Prinzip im Bereich digitale Vertriebssysteme, das heißt im Wesentlichen Online-Shops, Online-Rechteverwaltung etc. Sowas. Genau. Ja, was mache ich da? Meistens programmiere ich in Java, PHP oder JavaScript. Im Moment in der Reihenfolge, aber die Reihenfolge war auch mal anders. Also ich habe alles schon hinter mir. Ich habe lange und viel JavaScript gemacht, habe auch viel PHP gemacht und ja, kann mich mit all dem immer noch ganz gut arrangieren. Womit ich mich nicht arrangieren kann, ist CSS. Macht man ab und zu, aber nicht gerne. Ja, ansonsten programmiere ich noch Assembler gelegentlich, mittlerweile nicht mehr viel, aber ja, 6502 ist jedem ein Begriff.
C64 oder so.
Ein alter Mann. Ganz genau. C64. Ja, kann man im Endeffekt des Tages so ein bisschen sagen, weiß ich nicht. Full Stack Developer nennt man das heute, wenn man alles so ein bisschen kann und nichts richtig.
Nur wenn du auch Bildsysteme machst.
Ja, auch. Genau. Ja, dann kurz gesagt, was wir heute so Schönes machen wollen. Erstmal, warum oder wie sind wir zum Kamel gekommen bei uns und wieso und weshalb das alles? Dann Enterprise Application Integration. Was ist das, so ein bisschen theoretisches Futter unten drunter? Dann konkreter werden Richtung Camel und den Weg, warum es vielleicht Camel geworden ist und nicht irgendwas anderes, weil es gibt auch noch andere Produkte. Nachdem wir dann ein einfaches Beispiel mit Apache Camel gesehen haben, wollen wir dann mal ganz kurz noch in die echte Welt abtauchen und sehen, wie das da so vielleicht sein kann. Ja, dann, was haben wir auf unserem Weg gelernt und was kann man euch noch vielleicht Schönes, also, mitgeben oder was war für uns auch sehr interessant und wichtig und erfüllend? Ja, also kommen wir dann erstmal zu unserer Motivation, warum, weshalb. Im Kern ging es darum, dass wir die Aufgabe hatten, für unsere Online-Shops ein weiteres CRM-System anzubinden. Wir haben ein hausinternes CRM. CRM heißt Customer Relationship Management System, wo also halt Auftragsdaten, alles Mögliche, alles, was mit dem Kunden ist, reinwandert. Und wir haben quasi einen weiteren externen Kunden jetzt bekommen, der total gerne Teile unserer Systeme mitnutzen will, aber andere Teile dementsprechend in seiner eigenen Welt gerne hat. Und ja, dass halt sozusagen unsere Shops sind Magento Online Shops, das ist PHP-System und ja, gut. Was war also unser naiver Ansatz? War, naja, wir haben ja jetzt schon ein CRM angebunden, nehmen wir halt unsere bestehende Anbindung. Vom System ist es sehr ähnlich. Wir können sicherlich das so ein bisschen softwaretechnisch so aufbauen, dass wir viel wiederverwenden können und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es nicht der beste Ansatz. Und da haben wir uns dann, genau, das bestehende CRM als Blueprint zu nehmen, wäre bestimmt nicht der beste Ansatz gewesen. Und dementsprechend haben wir dann halt unser Vorgehen hinterfragt und haben vielleicht gesagt, heutzutage reden viele Leute von Microservices. Wir haben hier einen ziemlich großen Monolithen stehen, das wissen wir. Wenn wir jetzt das machen, was man so auf naive Art und Weise machen würde, würde der noch größer und hässlicher werden. Vielleicht ist das mal sind wir jetzt genau im richtigen Moment zu sagen, wir wollen jetzt nicht die komplette full-featured Microservices-Welt haben, aber das, was wir jetzt tun, muss irgendwie raus. Das kommt halt nicht weiter in dieses relativ große PHP-System. Dazu muss man wissen, dass es ein PHP-System ist, auf dem im Moment knapp 40 Shops laufen auf einer Codebasis und das alles im Prinzip relativ stark für Abo-Produkte ist, sage ich mal so grob gesprochen. So, aber für verschiedene externe Verlage und also das ist relativ großes PHP, monolithischer Kram halt und über 8 Jahre gewachsen.
Wie viel Auslastung hat dieses System oder wie viel Traffic habt ihr da?
Das ist, wie viel Traffic haben wir? Das ist gar nicht so viel, wie man denkt, pro Stunde so 100 Verkäufe, so sage ich mal, 100 Abo-Abschlüsse. Das ist nicht wirklich viel. Für jemanden, der Produkte verkauft, ist es quasi gar nichts, aber für ein Abo-Modell ist es halt schon eine ganze Menge. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Treiber für uns aus wirtschaftlicher Sicht, auch wenn eigentlich der Traffic noch überschaubar ist. Ja.
Habt ihr es schon geschafft, auf 7 zu migrieren oder läuft das Ganze noch unter einem 5er-Stack?
Das läuft unter einem 5er-Stack. Das ist ein Magento 1 im Moment und ich glaube, Magento 1 kriegt man gar nicht sinnvoll auf 7.
Ja, aber es sind einfach zum Welten.
Ja, also klar. Also da haben wir tatsächlich noch, ist unsere nächste große Baustelle, das System komplett in irgendwas anderes zu überführen. Genau. PHP Services, die teilweise zeitgetriggert sind, wo ich laufende Prozesse brauche, etc., ist wahrscheinlich auch nicht, würde man nicht wählen für ein System, was Daten transformieren oder hin und her schieben soll und immer ansprechbar ist. Genau. Was gibt es für Best Practices und für Tools? Genau mit diesen Sachen haben wir uns halt auseinandergesetzt, um dann dementsprechend irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wo wir gedacht haben, es gibt ein theoretisches Konstrukt, das heißt Enterprise Application Integration. Das war sozusagen das, wo wir uns dann doch mal darauf besonnen haben, was wir irgendwann mal in unserem Leben gelernt haben. Und
in der 6 von der Zeit dann so ein dickes Buch.
Ja, genau. Genau, und was ist das? Also ich zitiere das jetzt einfach mal. Enterprise Application Integration is the use of technologies and services across an enterprise to enable the integration of software applications and hardware systems. Ja. Okay, das wollen wir machen. Das, so viel ist klar. Wir wollen unser Shop-System mit einem CRM verbinden und irgendwie muss da ein bisschen Klebe dazwischen. Ja. Dementsprechend steigen wir jetzt mal ein bisschen in die Themen rein. Du hast es bereits erwähnt. Genau, es gibt eine Integrationsbibel von Gregor Huppi und Bob Wolf, wo quasi alle Integrationsprobleme, die so auftreten können, als Patterns, wie man das halt grundsätzlich auch von anderen Patterns her kennt, erfasst sind und dort zum Beispiel Dinge wie ein Splitter ist halt ein Pattern geklärt wird und dementsprechend sauber aufgeführt wird. Genau, ich habe das auf der Folie, das Buch, ich habe es selber tatsächlich noch nicht gelesen, aber deswegen steht hier unten auch ganz groß die URL. Unter der URL findet man alles, was man braucht. Also das Buch kann man lesen, das ist auch, wenn man wirklich mal sehr langweilig ist, ist es bestimmt auch.
Das ist schon also, ein Tiefpunkt, wenn man das für Spaß liest. Ne?
Ja, also zum Spaß liest man das sicherlich nicht. Das ist eher die Art von Buch, die irgendwo in der Firma am Regal steht und sagt, ich habe jetzt das Problem und ich komme jetzt tatsächlich nicht weiter, ich nehme es mal raus und guck mal rein. Aber gerade online finde ich, also die sind unter der URL halt alle erklärt, sind dargestellt und mit Beispielen versehen. Das ist genau das, was man braucht eigentlich. Genau. Ja, genau, was ich eben gerade erwähnte und um das jetzt mal so ein bisschen plastisch an einem Beispiel zu erzählen, was diese Patterns sind. habe ich mal ein Beispiel Onyx-File in Einzelprodukte aufteilen ausgewählt. Onyx-File könnt ihr vermutlich nicht können, wenn ihr den kennt, wenn ihr nicht aus der Verlagswelt kommt. Das Onyx heißt Online Exchange File für Verlagsdaten. Das heißt, das beschreibt Produkte, die zwischen Verlagen hin und her gereicht werden, ist ein spezielles, sehr definiertes XML-Format und ist halt, und in der Praxis sind das gewaltige Files, die da in der Gegend herumfliegen, einfach Tonnen von XML. Genau, und so ein, und hier sehen wir halt genau drei dieser Patterns, beziehungsweise sogar vier. Einmal haben wir den Polling Consumer, wir pollen an einem File von S3, das ist hier ein bisschen klein, deswegen erwähne ich das mal. Also versuchen wir also von einem S3-Bucket bei Amazon irgendwas zu bekommen, da pollen wir halt so drauf rum. Dann haben wir hier eine Datenmessage, das symbolisiert dieses Symbol. Wir haben hier einen Splitter, der unsere Ausgangsnachricht in verschiedene einzelne Produkte aufteilt. Dann haben wir hier wieder Datenmessages und das Pattern einer Queue. So sieht sowas halt aus, wenn man so in diesen, ich sag mal, versucht, in diesen Patterns zu denken. Genau. Ja. So, dann gibt es entsprechend Lösungen, die uns dabei helfen, genau diese Patterns in der Realität umzusetzen. Da gibt es, wir haben konkret drei betrachtet. Zum einen Mule von MuleSoft. Das ist, im Prinzip ist das ein aus einem kommerziellen Produkt von MuleSoft herausgelöstes Open Source, kann man schon sagen, weil die Sourcen sind offen. Aber alles, was an diesem Mule cool ist, muss man leider bezahlen. Und das ist, haben wir für uns beschlossen, dass es nicht unsere Probleme löst, weil ein Constraint war, es darf nicht viel kosten. Und damit war das quasi schon von vornherein erledigt. Genau, dann gibt es Spring Integration. Das macht im Prinzip Sinn, aber auch nur im Prinzip, weil es in seiner Gänze nicht relativ viele Integrationsmöglichkeiten bietet, verglichen mit Apache Camel. Das waren sozusagen die Dinge, die wir betrachtet haben, wobei Spring Integration und Apache Camel beides Open Source, unter Open Source Lizenz stehen, also zumindest unsere Anforderungen erfüllt haben. Sie kosten erstmal kein Geld, so in dem Sinne, im lizenztechnischen Sinne. Wir sind dann aber tatsächlich bei Apache Camel gelandet, weil, ja, das ist halt ein super, super bewährtes Produkt. Das erste Commit ist von vor über 11 Jahren. Was ich total cool finde, ich lese euch das jetzt vor, aber es ist egal, dass das Code der ersten Version als solches geschrieben wurde, nach wie vor lauffähig ist. Das heißt also, die sind massiv rückwärtskompatibel. Genau. Es werden von Apache Camel werden quasi alle Enterprise Integration Patterns quasi implementiert, so dass man das alles direkt upgraden kann, ohne viel selber zu tun. Und was auch, ja, sich am Anfang auf jeden Fall schon mal gut anhört, sage ich mal. Es gibt vier Domain-Specific Languages, Routen zu formulieren. Routen sind sozusagen, ich konsumiere von S3 und ich packe es ins Filesystem. Was das genau ist, Routen und so weiter, sehen wir dann gleich. Aber ich kann quasi mit vier verschiedenen Sprachen, nämlich Java, XML, Scala und Groovy arbeiten.
Und immer wild durcheinander, also immer erst die.
Tatsächlich geht das auch wild durchgemischt, ja. Also wir haben tatsächlich, da wir niemand im Team hatten, der wirklich viel Erfahrung mit dieser ganzen Geschichte hatte, haben wir am Anfang tatsächlich einen Shootout gemacht zwischen Java und XML, weil wir haben, also XML liest sich im ersten Moment eigentlich ziemlich sexy, also, und es gibt auch viele Beispiele, also es scheinen auch viele Leute zu benutzen. Wir sind aber jetzt, da komme ich auch später nochmal zu, also ein Best Practice ist, vergesst XML. Eigentlich ist es total toll für Beispiele, für alles, was praktisch ist. Wir haben quasi Code von, ich sag mal, 3 Wochen oder so weggeworfen. Also bewusst, weil wir wollten es ausprobieren, aber es, also das Ergebnis ist einfach, dass es nicht sinnvoll ist. Gut. Aber wie gesagt, das können wir gerne später auch nochmal drauf eingehen. Genau. Schauen wir uns mal so ganz grob jetzt die Architektur an. Das ist wirklich ganz weit oben. Im Prinzip, was wir hier sehen, ist, was ich eben gerade schon sagte, eine Route. Ich habe immer ein From, irgendeine Form von Processing und ein To. Das heißt, bei einer Route. Und quasi das From und das To sind sowohl immer sind Komponenten, und eine Komponente kann eine Komponente sein, die ein Producer oder ein Consumer ist, oder beides. Und also ich kann zum Beispiel die AWS S3 Komponente, um mal dabei, von der kann ich sowohl konsumieren, als das, zudem kann ich halt auch dementsprechend was hinschicken. Also das, und durchaus, es gibt aber durchaus auch Komponenten, von denen ich entweder nur konsumieren kann oder wo irgendwas hinwandert. Genau. Und dazwischen haben wir halt immer irgendeine Form von Prozessor, Normalizer, Aggregator, das heißt Nachrichten zusammenführen, eine XSLT-Transformation oder eine Java-Transformation. Ja.
Ist die Komponente, also die Consumer-Seite, das From, immer Pulling getrieben, oder kann man das auch sozusagen einen Webhook zur Verfügung stellen oder auf eine Art und Weise konsumieren?
Sowohl als auch. Also es ist nicht unbedingt, es pollt nicht, es muss kein Pull sein, es kann auch, habe ich nicht als Beispiel, aber zum Beispiel eine Komponente HTTP stellt dir im Prinzip nur einen HTTP-Endpunkt zur Verfügung, wo du REST JSON drauf schießen kannst, also ganz normal REST drüber reden kannst. Ja.
Vom Prozess zum To, ist das nur eine One-to-One-Beziehung oder kann das auch eine One-to-Many-Beziehung sein? Also kann ein Prozess mehrere Outputs haben? Oder ist immer?
Das kann mehrere Outputs haben. Also das ist jetzt nur ganz vereinfacht. Also man kann sozusagen typischerweise, also ein praktisches Beispiel ist, bei dem Prozess fällt irgendwas hinten raus und das geht quasi, man kann dann synchron irgendwo weiterhin geschickt, kann aber auch asynchron auf ganz viele verschiedene Tours verteilt werden, oder also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alles, was man braucht, geht da auch. Ja. Genau. Und von diesen Komponenten, die wir gerade gesehen haben, gibt es halt über 200 Stück. Also
da ist für jeden was dabei. Gora, wer kennt Gora? Ich finde das immer ganz spannend. Da sind also eine Menge Dinge, die hoffentlich relativ wichtig sind, von denen ich noch nie was gehört habe.
Anscheinend ist das ja sogar was für DevOps.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also ja,
du kannst also anscheinend auch Container-Konfigurationen.
Ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das habe ich auch schon gelesen, dass irgendwie so auf jeden Fall eine ganze Menge da geht. Was wir tatsächlich, wir machen das jetzt so seit ein bisschen über einem Jahr.
Wir haben tatsächlich schon eine ganze Menge Komponenten benutzt. Also die grünen hier vorgehobenen sind tatsächlich schon bei uns in Verwendung und haben sich auch in der Menge halt bewährt.
Ihr habt Twitter in Verwendung?
Ja,
krass. Okay, es gibt keine bessere Q.
Um ehrlich zu sein, du hast es angesprochen, haben wir es in Verwendung, weil jetzt eine kleine Mitmachaufgabe für euch kommt. Ich würde gerne mal ein einfaches Codebeispiel zeigen, wie man genau diese Aufgabe, die wir hier sehen, nämlich finde Twitter-Tweets mit dem Hashtag SWK Lübeck und generiere mit dem neuesten Tweet eine HTML-Seite, die via Amazon S3 CDN ausgeliefert wird. Das heißt unsere Aufgabe. Und ich zeige euch den Code, wir gucken den an, wir versuchen den mal zum Laufen zu bringen und dann kann ja mal einer twittern, falls er Lust hat. Genau, so, Code. Schauen wir mal. Da, genau. Fangen wir mal einfach erstmal, ich versuche es mal größer zu machen. Ist das hier so ein bisschen so Projektlayout zu sehen? Ja, ich glaube, es ist einigermaßen erkennbar, oder? Wenn es zu klein ist, sag Bescheid, da muss man.
Ich bin das kein Gradle.
Kein Gradle.
Nee, es ist alles Maiden. Es ist, wir haben 50-50 im Projekt und aber alle können Maven und manche können Gradle nicht.
Ja, ja
wir sehen halt super einfach, wir haben hier eine kleine App, die das ist zu klein. Genau, einfach, also ganz klassisch mit Java Main-Methode startbar. Läuft, also dann haben wir eine Route, die wir hier bauen. Ich mache das noch mal ein kleines bisschen größer, damit das vielleicht ein bisschen ist. Also, wir definieren, wir definieren halt unseren Hashtag. Wir haben hier unseren Twitter-Streaming-Endpoint. Und das schreibt man dann tatsächlich auch so, nehme ich genau den Komponentennamen Twitter-Streaming, kann da diverse Filter etc. hinterpacken und genauso wie ein S3-Endpoint, ABS S3. Ja, genau. Dann sagen wir hier halt from Twitter Streaming API Endpoint am Ende to S3 Endpoint. So. Also, wir holen uns das, machen dann hier so einen Prozess, wie ich das vorhin auch schon gezeigt habe. Schnappen uns da so gewisse Dinge raus, wie User, Hashtag, Date, Image. Schmeißen das in den Body der Message hier so rein und setzen diverse Header. Was wir hier dann noch machen, ist ein Templating mit Mustache. Sagt euch was, ist quasi eine Template Engine. Glaube ich in der JavaScript-Welt relativ weit verbreitet. Genau, dann haben wir halt sozusagen getemplated. Das Template haben wir da, hier. Ganz stumpf hier, so dass wir sozusagen aus den Headers und das Date rausziehen, Image und so weiter und so fort. So. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Dann, wieso wird das denn immer kleiner? Genau. Dann setzen wir hier noch den S3-Key, also File-Name quasi. Und den Content-Type dafür, also wir wollen das in HTML ausliefern. Ja. Genau. Ja. Das sollte es im Prinzip gewesen sein. Ja, was man sonst noch so hat, ist die Properties, also Credentials und so weiter. Aber das ist, an Code ist es ziemlich genau. Ja. genau, aber eigentlich ist genau das, was man braucht. Ich kann das einfach mal anwerfen. Wenn wir Glück haben, steht hier auch noch mein WLAN. Gucken wir mal, was er so sagt. So, genau. Jetzt horcht er zumindest. Und ich... Genau. Und? Ich mach mal, warte. Also das habe ich vorhin mal zum Testen getwittert. Wenn Kaya Lust hat, was zu tun, dann würde ich auch machen. Aber
einer
twittert jetzt noch.
Fico war erst da. Ja, also scheint zu funktionieren, sage ich mal.
Sehr gut. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ich habe den vor 4 Monate oder so gehalten, da hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, wenn man im VPN ist und diverse Male WLANs wechselt, dann kommt Camel, obwohl es, da kommen wir nachher auch noch zu, sehr, sehr, sehr fehlertolerant ist und Verbindung auch merkt, dass es sie wieder neu aufbauen muss, tatsächlich durcheinander. Also genau, aber Fehlerbehandlung kommt dann später. Ja, super, Dankeschön. Ganz toll. Genau, dann, ja, soweit, ja. Ich glaube, soweit ist das vermutlich erstmal, genau, wir sehen ja die Message und so weiter. Ist der Code soweit klar oder sind da irgendwelche
fragst, ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen, behaupte ich mal.
Keine Fragen, gut.
Überraschend einfach.
Ja, das ist tatsächlich, also nun ist das Beispiel ja auch nicht unbedingt kompliziert, aber tatsächlich ist es überraschend einfach, in der Tat. Also was es ja wirklich länglich macht, ist so ein bisschen hier diese Parameter umsetzen. Das ist ja überhaupt das Einzige, was da passiert. Ja, aber tatsächlich ist es ziemlich einfach, so dass wir jetzt vielleicht direkt... Dankeschön. Beziehungsweise, nee, noch kurz erwähnt, bevor wir direkt zu einem komplizierteren Beispiel kommen. Was wir jetzt eben gesehen haben, ist halt die Verwendung Apache Camel als, ich sag mal, Standalone-System. Wir haben es einzeln gestaltet. Was wir natürlich genauso machen können, ist das einfach als Library einbinden und uns einfach einen Producer bauen, da einzelne Requests mit absetzen und dementsprechend diese Sachen auch einfach, also als ganz super schlank in unserem Code verwenden. Nur so am Rande als weitere Verwendung bemerkt. Wobei tatsächlich, also das haben wir so noch nicht genutzt, das ist möglich. Also wir betreiben das tatsächlich nur als Standalone und haben ja für einzelne Unternehmensbereiche, sage ich mal, nach Unternehmensbereichen getrennt, wirklich Microservices, die sich um E-Commerce-Aufgaben oder um Data-Mining-Geschichten, also verschiedenste Dinge irgendwie kümmern, so was, je nachdem, was halt angebunden wird, Data Warehouse oder so. Ja, genau. Error Handling, habe ich gesagt. Da unterstützt uns Apache Camel auf die vielfältige Wege. Das Spannendste ist halt, finde ich zumindest, Retry by Default, weil nehmen wir an, ich versuche irgendwo was hinzuspeichern, das funktioniert jetzt nicht. Dann muss ich als allererstes erstmal eine Exception fangen oder was auch immer, irgendwie auf dieses Problem reagieren. Wenn ich diese Komponenten verwende, dann sind die alle so gebaut, dass wenn das Speichern nicht klappt, dass erstmal versucht wird nach einer Sekunde so mit irgendwelchen Defaults. Das ist alles konfigurierbar, aber wenn Speichern nach S3 halt gerade mal nicht funktioniert, dann wird es halt eine Sekunde später einfach nochmal probiert. Und nach irgendwelchen Timeouts, irgendwann läuft es dann natürlich schon auf einen Fehler. Beziehungsweise das kommt ein bisschen auf die Komponente an. Bei manchen Komponenten werden halt Voreinstellungen gemacht, ansonsten bei manchen läuft es sogar auf ewig. Das sollte man schon, also man sollte sich über Fehlerbehandlung, muss man sich schon Gedanken machen, aber wenn man sich keine Gedanken macht, dann ist es erstmal so, dass sinnvoll mit gerade so Verbindungsgeschichten und ich darf gerade nicht oder so umgegangen wird und eben nicht der Default-Fall ist, es fliegt mir alles sofort um die Ohren. Das ist, also das empfinde ich als positiv und das hat sich auch tatsächlich bei uns vielfältig bewährt. Was man halt immer machen kann, ist halt die entsprechend das zu customisieren über Read-Write Policies, wo gesagt wird, ich mache es nur zweimal und wenn es jetzt zweimal innerhalb einer Minute gescheitert ist, dann probiere ich es erst in der Stunde wieder. Also beliebig komplex kann man das dementsprechend da seine Bedingungen machen. Out-of-the-box Hystrix-Integration. Hystrix sagt euch was, ist im Prinzip Circuit Breaker. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, dann wird dieser Prozess als solches erstmal unterbrochen. So grob gesprochen. Das heißt, zu verhindern, dass, wenn man weiß, dass irgendwas schief geht, dass das Fremdsystem nicht auf einmal durch tausende von Anfragen gedost wird. Im Prinzip. Genau. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich mal jetzt zu einem Beispiel aus dem realen Leben, so wie es auch tatsächlich umgesetzt ist. Und zwar, ich sagte ja vorhin bereits, wir wollten CRM anbinden und das haben wir für unseren Kunden Egmont auch getan. Egmont sagt vermutlich jeden Fall lustige Taschenbücher, Lucky Luke, wie ihr seht, Online-Shop, das ist. Ja, manchmal haben wir mit coolem Scheiß zu tun, nicht nur Kochbücher.
Genau, und da ging es halt so ein bisschen darum, als Beispiel picken wir uns mal den Produktimport raus. Produkte sind halt eben, was,
wie gesagt, genau Produkte und keine Abos
im Vergleich dazu, aber zum Beispiel Tassen, alle möglichen Merchandise-Artikel, die man sich um solche Comic-Welten vorstellen kann. Genau, und das ist tatsächlich dann vom Prozess her dann nicht mehr ganz so trivial, wie man sich vorstellen kann. Ich flieg hier mal so ein bisschen drüber, weil da steht eine Menge Krams. Aber nur damit, also man muss es auch nicht in der Gänze verstehen, aber nur um die Komplexität so ein bisschen zu erfassen und wie das dann nachher im Code aussieht. Darum geht es mir eigentlich bei der Sache. Also wir haben Zeit getriggert, alle 3 Stunden soll ein neuer Produktimport stattfinden. Da wird dann von einem FTP-Server bei unserem Kunden ein, wie ich schon erklärt habe, Onyx-File gezogen. Dieses Onyx-File wird in Produkte aufgeteilt. Für jedes dieser Produkte, diese Produkte wird immer erstmal eine Queue, also bei Amazon gepackt, SQS. Dann haben wir einen Prozess, der läuft, der auf dieser Queue lauscht, davon sich ein Produkt holt. Bis jetzt haben wir halt nur Produkte an. Das Ganze soll aber in einen Online-Shop. Was wir jetzt noch brauchen, ist von einem weiteren Dienstleister, der das Fulfillment für unseren Kunden irgendwann macht, Stock Data, also Stock, das heißt, wie viele Produkte haben wir da noch, können wir es überhaupt noch verkaufen, wie ist der Lieferstatus, wann kann es geliefert werden, welchen Preis soll das Produkt haben, brauchen wir von einem weiteren Dienstleister, den holen wir uns. Dann haben wir sozusagen alle Daten zusammen und der nächste Schritt wäre dann halt, jetzt haben wir alle Daten, wir müssen das aber noch in ein geeignetes Import-Format für unseren Shop bekommen. Das transformieren wir dann in dem Schritt und legen es erstmal wieder zurück in eine Queue. Und dann in einem nächsten Schritt wird gepollt, wenn wir hier in der Queue sind, hol dir da was aus der Queue und dann autorisiere dich bei unserem Shop-System und dementsprechend schmeiße dann letzt und schlussendlich über unsere API dieses Produkt in unseren Shop mit den entsprechenden Stock-Informationen, Pricing-Informationen und Status-Informationen. An sich nicht wirklich überraschend, aber es ist halt schon, man merkt, es sind viele Schnittstellen, die einfach involviert sind und man kann sich auch kaum was anderes vorstellen, also man kann nicht daran optimieren, weniger Schnittstellen zu haben, weil diese Leute haben einfach diese Verantwortung. Ja.
Stellt jetzt jeder Fall so grob eine Route dar?
Wir haben hier im Prinzip 3 Routenbilder. Im Prinzip kann man das so sagen, ja. Also wir haben es ein bisschen aufgeteilt, haben es ein bisschen mehr zusammengefasst, aber grundsätzlich sind wir mittlerweile soweit, sowas genau in einer Route zu implementieren.
Wir werden das gleich im Code sehen. Das ist nicht ganz so feingranular, aber ja, im Prinzip ja. Ja.
Stellt Camel da Funktionalität zur Transaktionalität
bereit? Also innerhalb einer Route sind wir transaktionell. Wenn wir jetzt aber tatsächlich hier in der Queue landen, dann können wir sicher sein, es ist in der Queue und damit ist in gewisser Weise die Integrität sichergestellt, aber nicht über Routen hinweg, nicht per Default, sagen wir es mal so. Es gibt Mittel und Wege, das zu tun. Wenn man das braucht, hat Camel da was. Da bewege ich mich aber auf dünnem Eis, weil wir das tatsächlich so noch nicht gebraucht haben.
Okay.
Also müsste man sich tatsächlich dann nochmal nachlesen. Genau. Ja.
Also ich würde sagen, wir gucken einfach mal so ein bisschen jetzt in den Code rein. Dazu. Nee, das wollen wir noch nicht machen. Da wieder in den Code. So. Genau. So, also ich mache mal ein kleines bisschen größer, mal abgesehen von ein paar so Definitionssachen.
Also ich benutze schon Spring als...
Ja. Ja. So. Genau, also was wir hier zum Beispiel sehen.
Wo wird der Spring Integration mangelhaft gewesen? So, du hast erwähnt, dass ein paar Sachen da gefehlt haben.
Da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Also
wir nur, warum er Apache Camel genommen hat.
Ach so, sorry. Klar, alles klar. Spring Integration bietet eben genau nicht diese vielen Integrationen. Das heißt also,
Die Schnittstellen,
die vorentwickelten Schnittstellen, das heißt, da gibt es, 30, 40 mögliche, also meinetwegen FTP und sowas wird es alles geben, aber je exotischer du wirst, umso unwahrscheinlicher ist die Unterstützung bei Spring Integration, weil gerade bei Spring Integration, die haben irgendwann einfach aufgegeben, weil es Camel gibt. Aufgegeben in dem Sinne, weil also Spring ist mächtig, ist groß, jeder benutzt es und die können also woanders viel ihre Energie viel effektiver, die benutzen also praktisch benutzen unglaublich viele Produkte Camel unten drunter, das ist
und Apache ist ja auch einfach ein Monstrum
an
Geld und Entwicklungsfähigkeit.
Genau. Ja, um hier jetzt nochmal ein bisschen einzusteigen, wir haben hier wir sehen hier halt so zum Beispiel so, was passiert bei einer Exception. In dem Fall eine S3-Exception, das geht hier so, grob gesprochen geht es darum, wenn eine Exception auftritt bei S3, dann wissen wir, da ist irgendein Bild nicht verfügbar und das können wir als Handled kennzeichnen, dann transformieren wir sozusagen unsere Fehlermeldung noch in eine einfache ausgehbare Fehlermeldung, so zum Beispiel. Das hat man oft, wenn man sagt, ich will irgendeine Exception speziell handhaben. Ja, dann haben wir hier, was wir vorhin gesehen haben, dieses File zerlegen, ist halt, was haben wir hier, wir loggen was, wir geben der ganzen Sache eine ID, wir sagen Split, tokenize das XML nach dem XML-Token-Product. Und schmeißt das wieder in der Queue. Also das ist alles. Diese drei, vier Dinge, mehr muss man dafür nicht tun. Und genau, zum Beispiel, um das hier nochmal wieder aufzugreifen, diese Enterprise Integration Pattern, Split ist zum Beispiel so ein Pattern, Tokenize XML ist so ein Pattern. Genau. Dann haben wir im nächsten Schritt genauso wieder, wir haben hier einen Prozess. Da werden sozusagen Manipulationen an dem Artikel selber durchgeführt und dementsprechend hier nochmal eine klassische XSLT-Transformation. Und dann war das halt wieder eine Queue. Und gucken wir weiter runter. So. Dann haben wir hier sozusagen noch. In einem letzten Schritt werden noch Bilder dieser ganzen Geschichte hinzugefügt und das ist halt so ein Polling Enricher, nennt sich das. Der holt halt auf einem S3-Bucket noch Bilder raus und sagt halt mit einem Timeout von 10 Sekunden und dann danach soll er aber trotzdem aggregieren, also einfach weitermachen und dementsprechend das alles hier hinzufügen. Ja.
Aber in Simple Boolean ist ja noch in Text, in String übergehen.
Der Simple Boolean
wird dann. When Simple, dann in Body ungleich Null, musst du noch als Text reinkommen.
Ja, das ist sozusagen, genau, ein guter Hinweis eigentlich. Was wir hier so sehen, das ist eine spezielle Expression Language von Camel. Genau. Und dieses Simple sagt halt, dass das, was hier ist, noch mit dieser Expression Language evaluiert werden soll. Hier sehe ich gerade, im Prinzip ist das hier semantisch nicht hundertprozentig richtig, weil hier ist nichts, was evaluiert werden kann. Da würde man normalerweise Constant verwenden. Also Simple ist halt irgendwas Evaluiertes und Constant wäre halt auch wirklich eine Konstante.
Okay.
Aber in einem Flow, die Sachen die sind nicht TypeSafe, oder? Weil ich sehe das, als ob die so per String referenziert wäre. Die Prozess zum Beispiel, diese Onyx-Transformation.
In diesem Fall ist es tatsächlich nur Text. Aha. Aber das Ganze kann, also alles, was hier so rein und raus geht, das können Objekte sein. Aha. Das müssen nicht zwangsläufig immer Texte sein. Oftmals, also es ist oftmals so, dass es Texte sind, aber wir haben tatsächlich auch teilweise Sachen, wenn man das von irgendeinem Webservice holt, dann kommen da ja quasi automatisch Objekte raus.
Ah, diese Text, das ist keine Referenz, sondern diese eigene Sprache, ne? Ja. Was da so in Konstanten steckt.
Gut. Das ist hier eine eigene Sprache, ja.
Ja, ich meine ja zum Beispiel da oben,
weil du meinst diesen Prozessor hier.
Unix etwas, ja, oder dieser Operation Request Processor.
Genau, du meinst hier ihn hier. Ja, den.
Genau. Der ist. Wir können da ja mal reingucken.
Wo ist er? Genau, also tatsächlich, der kommt in diesem Fall entsprechend
irgendwo als Text hier und wird, ohne, da muss ich jetzt drüber nachdenken, warum er dann, beziehungsweise nee, der wird nicht warum, aber er wird tatsächlich an der Stelle, kommt er total untypisiert rein, nämlich Stringbody, und da wird halt eine Offer-Action, also das Objekt in den Prozessor draus gemacht, weil das nämlich in der weiteren Verarbeitung wird, da wird das halt vorausgesetzt, dass es als Objekt zur Verfügung steht.
Genau. Ja.
Theoretisch könnte man da ja auch einen Parser reinbauen.
Wie bitte?
Man könnte auch theoretisch denn da an der Stelle einen Parser reinbauen, der sozusagen...
Ja, auf jeden Fall. Also... Da kann man, also in diese Prozessdinge kann man halt alles reinbauen. Da ist man halt ganz frei. Grundsätzlich, wenn man halt, ich sag mal, wenn man nicht so relativ freie Formate hat, in diesem Fall kommt das relativ einfach nur als Text bei uns angeflogen. Das ist insofern ist das ein bisschen doof. Aber wenn man das ein bisschen strukturierter hat, dann gibt es ja genug Möglichkeiten, über Yaxby das dementsprechend schon immer als Objekte zu behandeln.
Ja, der Prozessor ist immer void und natürlich dann das über das In-Objekt.
Oder? Genau, ja. Der ist immer void, ganz genau.
Also, ja, eher untypisch, hätte ich gedacht. Aber ja,
ja, also, aber ist
Apache da.
Genau, ist genau, das ist die Nomenklatur ist halt, dass es immer das. Dass der Exchange halt, so nennt sich das, immer die Daten mitbringt und auf dem alle Manipulationen stattfinden. Jo. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für das relativ komplexe Problem, was wir da gesehen haben, immer noch sehr wenig Code ist. Also, das hat
quasi relativ gut lesbarer Code.
Ne? Ja, genau. Also es wird ziemlich klar, was, also in jeder Hinsicht klar, was ich da so tue. Und ja. Also über solche Dinge wie hier kann man sich so ein bisschen streiten, ob das gut ist. Ich müsste vielleicht doch mal ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe das jetzt schon zwei, dreimal erzählt. Und in der Zeit, man lernt irgendwie immer wieder dazu. Also, das ist total praktisch, solche Choice When, also in dieser internen Sprache, ich sag mal so ein bisschen zu programmieren. In letzter Konsequenz hat das allerdings auch, wenn es komplexer wird, dann wird es schnell unleserlich, dann ist es deutlich einfacher und sinnvoller, meiner persönlichen Überzeugung nach, lieber per Prozess das in eine eigene Klasse auszulagern. Das
ja, fast eine Daumenregel machen wir das irgendwie. Über 5 Zeilen oder 6 Zeilen werden in der DSL so eine Klasse draus.
Richtig, irgendwie sowas, ja, genau.
Stream nicht anders, wenn irgendwann so einen langen Stream
hat. Ja, genau. Genau. Ganz genau. Wenn man, das ist so, wenn man anfängt mit Streams zu arbeiten, wird es auch irgendwann manchmal sehr lang.
Base 64 und so, das ist einfach mit dabei.
Das ist genau, das ist sozusagen alles mit dabei. Also das heißt, mach mal Base 64 daraus ist eine Zeile. Das ist auch total cool. Eigentlich. Also da gibt's auch so, habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber also Sachen verschlüsseln mein Body mit PGP ist ein Kommando.
Das ist einfach nur, man muss nur die Keys irgendwo hinlegen und.
Eine Frage habe ich noch zu dem Lock da unten.
Ja.
Mach ich einen Lock da einfach dann rein mit beim Otherwise? Ist das dann sowas wie ein Error oder ist das komplett unklassifiziert, was ein Lock ist? Ist ein Lock Info?
Das ist ein Default, ist Default ist Info und wenn man kann es klassifizieren.
Okay.
Kann man das, das Logging auch per Route sozusagen konfigurieren oder ist das dann einfach nur ein String, der da rausgehauen wird? Also gibt es sozusagen ein kontextabhängiges von Apache Camel mitgebrachtes Logging-System, das sozusagen schon ja, kontextsensitiv ist bezüglich der Routen, die es gibt und der Semantik von Apache Camel?
Also ja, also sehen wir es denn hier ganz gut. Also wir sehen das also dementsprechend hier ja, das ist ja das normale Log. Also im Prinzip kannst du jedes normale Logging da rein konfigurieren, ob das jetzt ein Log4j ist oder Logstash oder wie auch immer. Aber das also es bringt jetzt nichts Besonderes zum Loggen mit, sage ich mal.
Ein Log könnte auch ein Receiver dann am Ende sein. Irgendwie, ne?
Also
ich habe meinen Processor, lasse ich laufen, wenn ich dann irgendwie nicht das eingebaute Login will, dann packe ich das als True quasi dann als Receiver hin.
Das kann man auch noch machen, genau. Also wenn man was ganz Spezielles sozusagen, also nicht Logging im klassischen Sinne, sondern vielleicht so, was weiß ich noch, mein Grain-Log noch besonders befüttern will, kann ich da immer noch irgendwie ganz gesondert drauf hinschießen, klar. Ja. Okay, soweit. Erstmal.
Eine Frage, warum habt ihr das auf mehrere Queues quasi entkoppelt, das Ganze, und nicht in einer großen Route theoretisch?
Bei uns die Annahme war, also es ist alles nicht zeitkritisch. Wir wollen mit sehr wenig Hardware das bespielen. Im Moment bespielen wir das quasi mit, also im Moment macht das sogar eine Kiste. Also es ist, also die ist zwar gemonitort, aber wenn sie umfällt, dann kommt die wieder hoch. Aber unser State ist komplett in Queues. Also in Memory ist da gar nichts. Und grundsätzlich macht es, glaube ich, Sinn, das eben nicht in allen zu haben, weil jeder erfolgreiche Schritt, den muss ich ja nicht nochmal machen, wenn danach irgendwas scheitert. Und da sind schon etwas größere Dinge wie diese XSLT-Transformationen und die sind schon ein bisschen, sind nicht ganz ohne. Und gerade auch, wenn man sich überlegt, an einer Stelle ist die Verarbeitung mal nicht so schnell, was ja total passieren kann, dann will ich trotzdem alles andere vielleicht schon mal erledigen. Also wir versuchen, das immer in sinnvolle Abschnitte irgendwie runterzubrechen und wieder in die Queue zu schreiben. Weil um zu verhindern, dass man riesige, teure Operationen, nur weil zuletzt, nämlich beim Schreiben in das Magento-Shop-System, irgendwas schief geht, das ist überhaupt zu lesen. Also beim Schreiben in das Shop-System, das ist ja sozusagen, hier ist ja, da sind wir fertig an der Stelle, in dem Tor. Wenn das aber nicht funktioniert, weil es nicht da ist, dann rabbelt, wenn ich das alles in einer Route mache, das immer von vorne bis hinten wieder durch. Und hier ist eigentlich eher so die Idee zu sagen, wir machen nur das Nötigste. Praktisch macht er hier natürlich, sieht das ein bisschen so aus, als würde er hier eine ganze Menge tun. Muss er auch tun, weil er dieses Hinzufügen eines Base64-kodierten Bildes will ich nicht wiederum nicht in der Amazon Queue haben, weil so einen großen Messages kann ich ohne weiteres da nicht einfach verarbeiten. Deswegen tut hier der letzte Schritt ein bisschen mehr. Also das ist sozusagen eine Limitation der Queue, die wir verwenden, nämlich Amazon SQS. Das, glaube ich, dürfen nur 256 Kilobyte sein. Und Base64 kodierte Bilder im XML sind groß, verflucht groß.
Wenn wir jetzt während eines Prozess oder einer Routenablauf zum Beispiel die Anwendung abraucht,
ja,
auf Memory oder sowas, persistiert Camel irgendwo noch die Transaktion?
Nein.
Irgendwo?
Also defaultmäßig nicht. Kann man alles machen, aber defaultmäßig erstmal nicht. Und unsere Philosophie ist auch ganz klar, soll es auch nicht. Es wird erwartet, dass es abraucht.
Der Zustand ist in den Queues, das heißt also, alles, was reinkommt, kommt erstmal in eine Queue. Also jede Bestellung oder was auch immer da so reinkommen kann oder Produktdaten oder so liegen erstmal in einer Queue. Und von da aus werden sie genommen, bearbeitet. Und erst wenn sie entweder am Ziel angekommen sind oder in der nächsten Queue gelandet sind, wird das Entnehmen in der Queue, wie das halt so bei Queues ist, acknowledged, dass es erfolgreich verarbeitet worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, die Applikation raucht hart ab, wird sie beim Wiederhochkommen sehen, da liegt was und fängt genau da wieder an. Also, das ist sozusagen, stellt sicher, dass nichts verloren geht.
Aber wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwas Böses in der ersten Queue war, holt es das ja immer wieder ab.
Dann holt es das da, natürlich, dafür muss man Mechanismen und Wege haben, zu monitoren, zu sehen, da hängt jetzt aber die Message jetzt schon seit 3 Stunden, obwohl sie es eigentlich nicht sollte. Ich muss mir die wohl mal angucken und Docs ansehen, etc., etc. Also,
aber so wie automatische Poison Queue nach dem x-ten Versuch.
Auch das haben wir teilweise in Dead Letter Queue einfach, je nachdem. Also klar, also das sind also in der Tat, da wollte ich jetzt in diesem Fall nicht so. Also, ja, das ist Queuing und da gibt es auch genug Fallstricke, was man da alles falsch machen kann. Genau, aber also, ja.
Also so könnte Apache Cable denn sowas auch? So ein bisschen.
Ja. Ja, klar, kann es. Ja. Genau. Also, okay. Alle Sachen, was ich automatisch eine Dead Letter Queue befüllen, weil das diese Nachricht innerhalb der letzten x Stunden nicht zugestellt werden konnte, funktioniert alles.
Cool.
Ja.
Läuft das in eurer eigenen Cloud? Habt ihr benutzt nur die Amazon Queue? Oder?
Richtig, ja. Ja, also tatsächlich, das läuft bei uns in-house. Genau, in unserer eigenen Cloud und wir benutzen aber die Services von Amazon, haben da dann noch die besonderen Constraints, dass alles, was zu Amazon geht, auf jeden Fall in-house erstmal verschlüsselt werden muss. Das heißt, alles, was wir in die Queue packen, verschlüsseln wir, schmeißen es rüber und entschlüsseln es dann wieder, damit die bösen Amerikaner keine Daten bekommen. Also jedenfalls keine personalisierten. Das ist hier jetzt tatsächlich Beispiel, was ich euch gezeigt habe. Produktdaten sind ja nicht so schlimm, aber alles, wo irgendwas mit personalisierten Daten drin sein könnte, wird verschlüsselt. Ja, ich glaube, dann machen wir einfach mal weiter, ne? Es sei denn, es sind noch Fragen. Mhm. Gut. Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Lessons Learned. Genau. Ja, offensichtlich irgendwas, was super zeitkritisch ist und super synchron sein muss, dafür ist Apache Camel sicherlich nicht die Lösung, weil das wird halt verarbeitet, wenn Camel gewillt ist, das zu tun in seiner Geschwindigkeit. Das ist einfach, es ist absolut nicht definiert, wann das terminiert. Normalerweise ist es natürlich immer schnell, aber wenn das Ganze unter Last gerät, kann das schon auch mal ein bisschen dauern. Also dafür ist es echtzeitverarbeitungsfähig ist, sollte man damit nicht machen. Genau. Komplexere Business-Logik sollte man versuchen, möglichst weit weg von Camel-Logik zu packen. Ich glaube, das ist auch relativ einleuchtend.
Das Framework dafür sein, oder das.
Genau. Also, das ist auf jeden Fall klar. Was an dieser Stelle tatsächlich auch noch, also wir haben ja die Routen gesehen, da bin ich noch gar nicht so richtig drauf eingegangen können. Können wir aber vielleicht auch gleich nochmal im Nachgang machen. Das Testen ist, je dichter man am Framework dran ist, man wird sehr stark dabei, zum Beispiel bei Unit-Tests vom Framework unterstützt. Aber das ist schon, man muss schon ziemlich genau verstehen, was Camel da tut, um das sinnvoll Routen sinnvoll testen zu können. Ja, unser Gesamtsystem ist sehr schnell gewachsen. Wir haben mittlerweile, nach einem Jahr haben wir, glaube ich, wir sind jetzt bei Version 3. Also als Rahmen für unsere Module. Wir haben relativ blauäugig mit angefangen und haben eine Sache implementiert und sind, ja, wie gesagt, jetzt schon in der dritten Version, trauen uns auch relativ gut immer noch was wegzuschmeißen. Das ist ganz gut. Ja,
so dass halt Modularisierung schnell zum Thema wird und wir haben halt für uns beschlossen, dass dahingehend zu modularisieren, dass wir für jeden Geschäftsbereich einzeln komplett getrennte Entwicklung haben. Nicht, dass man, weiß ich, wie gesagt, HR-Aufgaben zusammen mit E-Commerce-Aufgaben entwickelt. Das ist, benutzt zwar die gleiche Plattform, hat aber codemäßig ist es komplett getrennt. Außer einen sehr, sehr schlanken Core, den wir sharen. Ja, genau, das sagte ich ja vorhin. Die XML-DSL ist nur am Anfang sexy. Hat alleine schon den riesen Nachteil, dass sich das nicht vernünftig Unit testen lässt. Also da, das ist für mich persönlich schon der Killer gewesen, das eben dann nicht mehr weiter zu verfolgen. Außer für Prototyping nicht wirklich sinnvoll gebrauchbar. Ja, wir haben quasi da hinten so einen Graylog dranhängen und das ist im Prinzip nur ein großer Datentopf, wo einfach alles wie ein bei einem Webserver-Log reingekippt wird und das ist geht, wenn man mal was begucken will, aber da gibt es bessere Lösungen und im Moment sind wir gerade dabei, das Tracing Zipkin zu integrieren und das allerdings stellt neue Herausforderungen, weil nicht alle Komponenten das richtig gut machen. Also da, es gibt auch noch Sachen, die nicht so super cool sind, aber wir brauchen ja auch noch immer noch was zu tun. Ja, genau. Dann bleiben jetzt noch die letzten Worte, die ich loswerden will. Integration kann Spaß machen und macht mir total viel Spaß. Und um ehrlich zu sein, ich mache seit einem Jahr nichts anderes mehr. Und manche Leute finden das immer ganz schlimm, wenn man mit so vielen Schnittstellen arbeiten muss. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wir sind im Moment 4 Entwickler, die an diesem System zusammenarbeiten und wir freuen uns gerne auch über neue Kollegen, kann man ja auch mal erwähnen. Und falls also jemand Interesse an Schnittstellen hat, wir würden uns freuen. Ja.
Wo sitzt ihr?
In Hamburg. Genau, dann das klassische, man muss das nicht immer neu erfinden und gerade hier bei solchen Dingen nicht, weil wir haben vorhin ein paar Mal gesehen, dass es mit so wenig Code total einfach zu realisieren ist, wenn man eine Schnittstelle anbinden muss und es ist auch nur eine einzige, es lohnt sich immer. Das ist auch wenn man sagt, ach, das ist ja jetzt nur diese Twitter-API oder das ist jetzt nur, ich muss ja nur schnell was ins S3 schieben. Macht es nicht per Hand, weil die Fehlerbehandlung bekommt ihr bei Camel immer umsonst mit dazu. Ja.
Dann wären wir jetzt eigentlich schon bei weiteren Fragen. Ich würde mich freuen.
Ja.
Mit nicht per Hand machen jetzt eben meintest du nicht ganz per Hand, sondern nicht mit Freestyles.
Genau. So. Naja, genau. Also intuitiv, wenn man jetzt nicht so ein Tool oder ein Framework dazu nimmt, was macht man? Man geht zu Amazon, lädt sich das Jar runter, schmeißt das bei sich oder beziehungsweise bindet es per Maven oder wie auch immer ein und fängt an, das einfach auf deren API rumzuprogrammieren. Das ist so, das meine ich mit per Hand. Das also und das macht, glaube ich, keinen Sinn, ehrlich gesagt. Wenn man nicht, weiß ich nicht, vielleicht doch noch wieder 100 Kilobyte oder irgendwie Code einspannen. Also gibt bestimmt immer Edge Cases, wo das total Sinn macht, aber nicht.
Und zum Beispiel Patrick Cannonball.
Ja.
Oder Sprint Innovation.
Ja. Stimmt, nee, aber genau. Eine Frage war?
Ja, du hattest gerade erwähnt, dass ihr das, die Java DSL Convenient testet. Würde mich interessieren, wie das so aussieht, also ob das dann wirkt. Das ist nur widerspiegelt, was man eigentlich programmiert hat. Oder,
ja, dann können wir gerne reingucken.
Ja, gerne.
Das muss ich mal schauen. Ne, falsche Richtung.
Warum habt ihr Java anstelle von Ruby genommen?
Ich habe noch nie irgendwas mit Groovy gemacht, hatte auch noch nie das Verlangen. Java ist tatsächlich auch wieder so, irgendwie können wir alle Java. Also es
tatsächlich sowas wie DSLs und so mache ich sehr gerne in Groovy.
Ja.
Schön
also
Also also ein Killer-Kriterium ist natürlich auch, wenn du anfängst, doch mal bei Stack Overflow dir irgendwas durchzulesen. Also du findest XML und du findest Java. Das andere
alles, sind alles. Was Java ist, ist auch automatisch.
Ja, und tatsächlich, also ehrlich gesagt, habe ich mir da tatsächlich, war nicht auf dem Relevant Set. Okay. So, da müssen wir tatsächlich mal hier ein bisschen Wasser. Da. Cool. Wo wir was Schönes finden, bleiben wir bei unseren Product Import. Moment, ich wollte doch die Tests haben, verflucht. Warum meckert dann keiner? Ja, das kann schon sein. So, wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Also ein gutes Beispiel. So. Das ist aber. So. Genau. So, also. Wo man ja immer quasi vor dem Problem steht, wenn wir jetzt schon beim Testen sind, was wir machen müssen, ist so gewisse Sachen einfach ersetzen lassen, weil wenn ich S3 habe, dann will ich es ja nicht zum S3 schicken, also Mocking ist halt das Thema, ne? Und dabei unterstützt uns das Framework ganz hervorragend, weil es da so eine replace from with, also das heißt, wenn mein from zum Beispiel from FTP ist, ersetzt du das mal mit einer Direct-Route, auf die ich direkt produzieren kann. Und ersetze halt irgendeine URI, replace das mit einem Mock. Also grob gesprochen, so sieht das aus, um in einer Route die Start- und Endpunkte zu mocken. Und was man dann dazwischen macht, ist halt in letzter Konsequenz, man kann da halt dementsprechend ein Body hinschicken und dementsprechend, was macht man? Genau, man nimmt halt diese Mocks, sagt halt dementsprechend, schickt da irgendwas hin. Also ja, also im Prinzip agiert man halt per Code mit seiner Route, die man da geschrieben hat. Und genau, und die schwierigen Sachen, nämlich das Mocken dieser physikalischen Endpunkte, da bietet das Framework halt gleich out of the box was mit an.
Also quasi auch für alle Anwendungen,
die da angeschrieben werden. Ja, das ist dem Framework ja auch egal, wie sozusagen diese Komponente da gerade heißt.
Ach so, ja, okay, gut.
Das, also ja, für alle. So. Genau so. So kann Testen da aussehen. Weiter.
Wie schnell sind die Tests so? Also fährt der ganze Kontext hoch?
Fährt der ganze Kontext hoch, aber der ist in diesem Fall, schmeißt man ja genau nur eine Route rein und der ist dann schnell da. Ich weiß nicht, der dauert einmal 3-4 Sekunden und dann ist der ja auch da, also für die nachfolgenden Tests. Also tatsächlich, die Routentests kosten ein paar Sekunden. Also es ist, also beim Plain Java, dann geht deutlich schneller. Also da wird im Hintergrund schon ziemlich viel hochgefahren, wenn man da trotz Unit-Test. Das ist so.
Genau, also es ist als Unit-Test auch für Bahn, also du brauchst jetzt nicht noch Infrastruktur drumherum, sondern du kannst das alles
mit
Kernel direkt
in die Garten schieben. Genau.
Ja. Aber die Prozesse sozusagen macht ihr intern trotzdem noch als Unit-Test, damit die schneller
klar. Man mockt sich aus so einer Route so ziemlich alles raus. Und Test fängt dann halt so, also fängt dann halt sozusagen eher so die Logik, wie wir haben das ja vorhin, diese Choices mit und die Logik, die halt da drin vergraben ist, direkt in der Route, die getestet waren.
Aber der Test ist ja jetzt beispielsweise, wenn kein Bild abgeholt wird, dann soll auch am Ende nichts rauskommen.
Genau.
Und so auf dem Level,
Genau.